katholisch versus rechts, katholisch und rechts, katholisch oder rechts. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Auslöser für diese Audioanalyse sind Fragen von Unterstützern von mir auf MS Live Plus, Themenvorschläge zur Audioanalysen, die dann leider nicht zum Zug kamen, ein Artikel auf einem Substack, respektive zweiter Teil des Artikels auf dem Blog Cathwalk, einem neuen Projekt aus traditional katholischer Perspektive, und eine Debatte, die auf Twitter hochkam, aufgrund der Aussagen der Deutschen Bischofskonferenz. Die Deutsche Bischofskonferenz, ja, die deutsche katholische Kirche, mittlerweile weltweit ein schlechter Ruf unter traditionalen Katholiken, überholt sogar regelmäßig den Papst Franziskus links, und jetzt macht sie sich auch zur Vorkämpferin des Kampfs gegen rechts und gibt der Repressionspolitik von Frau Faeser, der Vernichtung des neurechten Lagers, quasi einem amtlichen religiösen Siegel. Das ist eine Katastrophe, und das führt zum Teil auch zu einem triumphalen Hoch- und Auffahren insgesamt Christentums und kritischer und antikatholischer Strömungen im neurechten Lager, die dort nicht marginalisiert sind, sondern sogar einen ganz, ganz tiefen, tief verwurzelten, traditionsreichen Teil ausmachen. In diesem Artikel verlinkt in der Audioanalyse sehr interessanter Substack, also kann ich auch nicht Katholiken empfehlen, einfach wenn man so eine authentische Sicht auf die Dinge sehen möchte. In diesem Artikel findet sich eine Sicht auf das Phänomen von Volk und Vaterland und Heimat und das neue rechte Denken und die Politik der Remigration aus einer authentisch katholischen Sicht. Im Artikel wird darauf beharrt, und das wird jeden Nicht-Katholiken, aber auch jeden neurechten Heiden vor den Kopf stoßen, es wird darauf beharrt, man sei zuerst als Katholik Katholik und dann erst Patriot und Rechts. Und das Katholische, die Glaubensinhalte stehen weit über Volk und Vaterland. Das muss man aber verstehen, um es richtig ausdeuten zu können. Wenn man sagt, diese Religion und die Zugehörigkeit zu einer Kirche, und das wurde ja oft auch von antikatholischer Seite vorgeworfen, ist selbst eine politische, hat politische Implikationen oder ist vielleicht sogar eine bestimmte Form von nationaler Identität, oder man habe hier vielleicht sogar eine fremde Religion, die einem an fremde Völker und Kulturen binden würde. Wenn man das Christentum so auffasst, dann entsteht hier auf jeden Fall ein Konflikt, und dann ist jeder Katholik eigentlich Staatsbürger des Vatikans und ist damit in seinem eigenen Land, in seiner Heimat, eine Art ein feindlicher Agent. Ähnlich sah das auch Bismarck im Kulturkampf, als er aus protestantischer Sicht ultramontan den Katholizismus bekämpft hat. Neurechte Heiden gehen sogar noch weiter und sagen, auf einer geistigen Ebene ist jeder Christ ein geistiger Vaterlandsverräter, weil er eine fremde Religion hat. Und hier sind die Ableitungen, Deduktionen und kritischen Ansätze gegenüber des Christentums Legion. Man wirft ihm eben als ein fremder religiöser Einfluss nicht nur vor, dass er den Europäern die europäische Wurzel, die eigene Religion, denn wie manche Kreise sagen, Artglauben genommen habe, wie in der Theorie festgelegt wird, in der natürlichen Abwehr und Überreaktion der Europäer gegen diese fremde, überwölbte Religion, Pseudomorphose, nennt das Dominik Venier im Anschluss an Spengler, wäre dann die Überreaktion des Atheismus erst entstanden, die der heidnischen Welt ebenso fremd war, wie auch die Idee des Offenbarungsglaubens. Überhaupt der Offenbarungsglaube, die Idee der linearen progressiven Zeit, das Missionsgebot, der Universalismus, all das wird scharf und auf einer brillanten Art und Weise von Alain de Benoist kritisiert in seinem Buch Être païen, Heide sein, das Credo des neurechten antichristlichen Paganismus, das ja nicht neu erfunden wurde im Zuge des Kress-Institutes, sondern der auch zurückgeht bis auf Nietzsche, der ja in seinem Antichrist ein ganz wichtiger Vordenker der konservativen Revolution war und von Spengler über Jünger, über Heidegger sehr viele weitere Denker beeinflusst hat. Ihr seht also, ich mache hier sehr viele Fässer auf und ich werde sie bei weitem nicht alle in dieser Audioanalyse schließen. Wenn es aber Leute interessiert, kann ich gerne länger auf diese Problemstellung eingehen. Hier insbesondere interessant ist, weil sie auch gewisse biografische Entwicklungsstadien meines Lebens nachzeichnet als Katholik, der aber auch eine sehr starke eben neurechte, nietzscheanische Phase hinter sich hat und daher auch sich sehr intensiv mit all diesen Werken beschäftigt hat. Übrigens an der Stelle eine kleine Buchempfehlung. Odin, Buddha, Pan und Darwin ist ein Buch, das man gelesen haben sollte, wenn man sich damit beschäftigt. Hier kritisiert ein traditioneller Katholik viele Allgemeinplätze des Neuheitentums, in dem interessanterweise eine Schnittmenge zwischen rechten Neuheiten und dann libertär-liberalen Kirchenkritikern, Deschner, Drewermann etc. besteht. Bickenbach hat es geschrieben, Anshaug Verlag ist es erschienen. Man sollte es gelesen haben, wenn man sich damit beschäftigt. Ich will in dieser Audioanalyse keine katholische Apologetik betreiben. Wenn man die lesen will, kann man auf die erwähnten Blogs und den erwähnten Substack geben, sondern ich will das Ganze wiederum aus einer philosophischen Perspektive heraus betrachten. Aus vielerlei Gründen, auch weil das auf eine gewisse Art und Weise meine Profession ist und ich mich in Dogmatik und Theologie weniger auskenne als in diesem allgemeinen geisteswissenschaftlichen Zugang. Widerspricht eine Religion, die nicht ein bestimmter nationaler, heidnischer Ausdruck des eigenen Volkes ist, widerspricht eine Religion, widerspricht die transzendente Ebene Nationalismus und Patriotismus. Das ist die konkrete Frage, die ich hier stelle, ganz allgemein und abstrakt, und aus der kann man dann seine Schlüsse über die Aufreißerfrage katholischen Rechts ableiten. Ich beginne gleich mit meiner Konklusion. Aus meiner Sicht tut sie das nicht. Es gibt einen Satz, der in der Frühphase der philosophischen neurechten Überlegungen entstand, am Block der Funke, den ich mir irgendwie gemerkt habe, ich finde ihn spannend, und der lautet: Man kommt nur über das Volk zu Gott, aber das Volk steht nicht über Gott. Was ist Gott? Gott ist jetzt in dieser philosophischen, nicht religiösen, nicht von Offenbarungen von Glauben, sondern von Ratio und Vernunft geleiteten Audioanalyse ein Begriff, ein Signifikat für ein Phänomen, ein Wesen, das völlig außerhalb der menschlichen Verfügungsgewalt steht und nicht nur ein abstraktes, zu erkennendes Prinzip ist, wie die Logik, die Mathematik, sondern tatsächlich eine wesenhafte Kraft hat, als Agens, als Akteur wirkt. Und wenn man sagt, es gibt ein solches Wesen oder es gibt plural solche Wesen, die göttlichen, wie Heidegger sagt, stellt sich natürlich auch thematisch auch die Frage nach einer Struktur und Hierarchie des Göttlichen und damit auch nach dem, was Heidegger als den letzten Gott bezeichnet. Aber Heidegger will ich hier mal außen vor lassen. Heidegger und der Glauben, Heidegger und die Gottesfrage ist überhaupt ein spannendes Thema. Ich habe dazu eine sehr interessante Facharbeit gelesen. Auf Nachfrage schicke ich euch die kann man sich gratis runterladen. Das ist eine nicht veröffentlichte Diplomarbeit. Sehr spannend. Ist nun der Glaube an eine solche Wesenheit, an eine solche Sphäre etwas, das einem automatisch zerwirft mit dem eigenen Volk? Nicht notwendig. Der Glaube an eine solche Sphäre, an ein Göttliches, daraus folgt fast schon automatisch auch der Glaube an einen bestimmten Sinn, einen bestimmten Auftrag, eine bestimmte Aufgabe, an von diesem Gott gestiftete Prinzipien und Gesetze, woraus sich auch Moralgesetze ergeben, die über dem Recht stehen, was national, nationalstaatlich kodifiziert wird, und die ebenfalls in ihrer Bedeutung über dem eigenen egoistischen Wünschen stehen, also dem, was mir nutzt, zugleich aber auf eine gewisse Art und Weise auch über den national-egoistischen Wünschen stehen, also dem, was dem Volk nutzt. Es entsteht dabei also eine Haltung, die sogar über das hinausgeht, was der Menschheit nutzt, also über einem humanistischen, kommunistischen, liberalistischen Altruismus hinausgehend eine Absolutheit für sich in Anspruch nehmen. Schlicht und ergreifend, weil es nun mal eben Gebote Gottes sind. Und die Apologetik, sowohl im Islam als auch im Christentum, bemüht sich heute, selbst schon tief humanistisch durchdrängt, zu erklären, warum zum Beispiel der Ramadan, das Fasten, gut für die Gesundheit sei oder warum das Abtreibungsverbot, die christlichen Ehegebote eigentlich so etwas wie moderne Eheratgeber, ja, Vorkämpferinnen des Menschenrechts an sich seien. Das ist verständlich, das ist in vielen Bereichen auch löblich und trifft auch zu, aber der eigentliche Kern, dass diese Gebote auch unabhängig davon, ob sie nach frei nach Bentham und Mill den größten Nutzen der größten Zahl bringen, zu befolgen sind, das wird dabei oft vergessen. Genau das macht aber eine solche göttliche Dimension und göttliche Ebene aus. Es ist natürlich möglich, dass eine bestimmte religiöse Haltung extrem antinational ist und sich antinational äußert. Das sehen wir auch in einigen Ausprägungsformen des Islams und auch des Christentums. Benoit und viele Kritiker, Gibbon und andere, sahen das bereits im Urchristentum zeitweise auftreten. Ein Beispiel dafür sehen wir heute in der Religion der Zeugen Jehovas, die extrem antinational auftreten, für die Nationalismus ein Gräuel ist und die Wehrdienst verweigernd sich maximal an die Gesetze des Landes halten, um nicht behelligt zu werden, aber jede Identifikation mit einem Volk und mit einer Nation eigentlich scheel ansehen. Die Videos von IS-Kämpfern, die ihre Pässe und Ausweise verbrennen, die Dogmatik vieler Wahhabiten, die den Nationalismus auch islamischer Communities als große Geisel sehen und ja sogar zu Mischehen, multikulturellsten Mischehen innerhalb der islamischen Bidda auffordern, um diesen Nationalismus zu brechen, gibt es genügend Aussagen von Pierre Vogel dazu. Auch die sind natürlich Legion und zeigen hier eine gewisse antinationale Stoßrichtung einer universalen Religion. Das muss aber natürlich nicht so sein. Und eine andere, weniger kiliastisch-apokalyptische Version universaler Religiosität, die insbesondere dann im abendländischen Katholizismus ihre Form gefunden hat, über verschiedene theologische Interpretationen und Auslegungen, in der werden Familie, Volk und Vaterland anerkannt als ganz normale Bedingungen des menschlichen Lebens, als etwas, das letztlich Gott geschaffen, gewünscht und gewollt hat. Wenn wir jetzt zurückgeht auf die babylonische Sprachverwirrung, könnte man das vielleicht sogar als Strafe deuten. Es ist aber irrelevant. Aus der Dogmatik und aus der Lehre eines Katholizismus und Christentums ergibt sich relativ eindeutig und klar, dass der Status quo der Menschen als Völker, und hier ist der Deutschen Bischofskonferenz aus meiner Sicht scharf zu widersprechen, auch ein Ausfluss göttlichen Willens ist. Und wenn man auf ursprüngliche kirchliche Texte rekurriert, die in einer Phase geschrieben wurden, als die Amtskirche, als der Vatikan noch nicht dem Modernismus erlegen ist, der Gender-Ideologie erlegen ist, dem Ökonomismus erledigen ist, also als der Vatikan noch nicht Beiwagerl des allgemeinen Menschheitsfortschrittes war, aus solchen Zeugnissen, empfehlenswert waren hier die Vorträge, auch die brillanten Vorträge von Gregorius Hesse, von Pfarrer Hans Milch, geht deutlich hervor, dass im Gegenteil die Idee des Menschheitsfortschrittes, des Weltfriedensreichs, der Vereinigung aller Völker und Kulturen aus einer traditionalen katholischen Sicht wie Satanismus wirken muss. Was also im Great Reset versprochen wird, was der Kommunismus verspricht und was der Liberalismus ebenso verspricht, hört euch dazu meine Audioanalyse an, die linke Ideologie dekodiert, da gehe ich ein bisschen darauf ein. Das ist aus einer katholischen, christlichen Sicht der Versuch der Realtranszendenz, also der Versuch, die transzendente Idee direkt auf die Erde zu übertragen. Und jetzt wird es dann auch sehr simpel und einfach, man geißle mich nicht, aber ich möchte es hier verständlich machen. Die Idee einer geistigen Einheit als Kirche, als Glaubensgemeinschaft, diese Idee bedeutet eben nicht, gerade nicht, eine politische Einheit. Die Kirche als letztlich Corpus Christi Mysticum, also ein mystischer Leib Christi, ist keine direkte politische Entität auf der Erde, die ideologisch in die eine oder andere Richtung wirken soll. Das würde sie ja entzaubern, das würde sie in die Zeit ziehen und damit auch mit der Zeit fallen und verfallen lassen. Die Einheit und die Gleichheit der Seelen vor Gott Auch hier sehen bereits die erwähnten neurechten Kritiker die Ideologie der Menschenrechte angelegt und tatsächlich, wenn man sie völlig liest und das genau ansieht, in der Realisierung und Profanisierung ist genau diese Realtranszendenz, also diese Säkularisierung durchaus gegeben, aber bezogen auf diese Idee, nämlich Gleichheit der Seelen vor Gott, bedeutet das eben gerade nicht Gleichheit und Egalitarismus hier auf der Erde, denn sonst hätte man ja nicht eindeutig diese beiden Ebenen voneinander getrennt. Und diejenigen, die diese auf das Leben nach dem Tod privatisiert und beschränkte Gleichheit und diesen Zustand eines Himmelreichs auf der Erde für jeden und für alle übertragen wollen, sind eben aus einer religiösen, katholischen, christlichen Sicht gerade nicht die guten Menschen, sondern diejenigen, die selber so sein wollen wie Gott. Wie steht nun aus meiner laienhaften Sicht ein Christ zu seinem Vaterland, ein Katholik zu seinem Volk und seiner Heimat? Ich sehe den Kampf für Volk, Vaterland und Heimat als auch ein religiöses Gebot und eine religiöse Pflicht in der Verteidigung des eigenen. Hier, und auch hier werden im Neurecht der Nietzscheaner, die einer Metaphysik der Macht, also einer Willensmetaphysik anhängen, sagen, das sei bereits eine sklavenmoralische Beschränkung, gibt es gewisse Einschränkungen. Die sieht man und kennt man auch klar, insbesondere wenn man die Kultur und das Ideal des Ritters, des christlichen mittelalterlichen Ritters mit dem Status quo und der doch sehr brutalen Kultur und Lebenswirklichkeit zum Beispiel im alten Rom vergleicht. Es gibt gewisse Einschränkungen. Ich sehe diese Einschränkungen aber nicht als eine Form von Schwäche. Also die Idee eines Mitleids, eines Mitgefühls, eine grundlegende Empathie mit anderen Menschen, die letztlich auch zu einer Aufhebung von Sklaverei führte. Auch hier kann man sich fragen, ob zum Beispiel, wenn es in Europa nicht zur Christianisierung gekommen wäre, ob nicht in einem in heidnischen europäischen Königreichen, die dann nach dem Zerfall Roms entstanden wären, ein großes Imperium, wäre für mich ohne Christentum echt schwer denkbar, ob da nicht auch wild weiter Sklaven gehandelt und Sklaven genommen worden wären. Die heidnischen Stämme kannten da untereinander auch nichts und haben sich nichts geschenkt, sondern eher so verhalten wie später die afrikanischen Stämme beim afrikanischen Sklavenhandel. Ist aber ein Nebenthema, in das ich mich jetzt nicht verzetteln möchte. Ich sehe es also so, die transzendente, über den irdischen Dingen stehende metaphysische Pflicht der Glaube als eine letztlich ganz stark persönliche Angelegenheit und persönliche Beziehung zu Gott in dieser christlichen Form. Mir ist klar, dass die heidnische Religion hier etwas anders geartet war, widerspricht nicht dem Einsatz für Volk, Vaterland und Heimat. Im Gegenteil, aus meiner Sicht gebietet es ihn sogar und hat sogar eine Tendenz gegen modernistische, säkulare, universalistische Ideologien. Also die universale Religion, wie auch der später etwas altersmilde gewordene Benoit schreibt, ist nicht notwendig Hand in Hand gehend mit dem Universalismus, wenngleich es natürlich auch Deutungsmöglichkeiten des Christentums und auch des Islams gibt, aus Perspektive des modernen humanistischen Universalismus heraus, die dann die entsprechenden Anlagen und Veranlagungen extrem groß schreiben. Genau das macht leider auch die Deutsche Bischofskonferenz. Für mich bedeutet das also keinen inneren Widerspruch. Es ist eine Spannung, die unausweichlich ist. Und nun komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, bezogen eben auf das Neuheidentum und dessen Missverständnis des eigentlichen Heidentums. Das Neuheidentum tut zum Teil so, als wäre das alte Heidentum, also die religiöse Welt vor dem Christentum, ja, eine Art Wellness-Religion gewesen. Eine Art nationale Propagandareligion, die man sich selber erfunden habe, um dann im Krieg handlungsfähiger zu sein. Es gibt einen Kriegsgott, also ein toller Soldat, eine Fruchtbarkeitsgöttin, eine hübsche Frau. Und augenzwinkernd nimmt man diese Götter nicht ganz ernst. Aber sie wirken halt gut auf die Volksmoral und insofern war die Religion nichts anderes als ein gewisser Moralboost und vergleichbar mit kommunistischer oder faschistischer Propaganda zur Steigerung der Geburtenraten oder der Kriegstüchtigkeit. Weit gefehlt. Weit, weit, weit gefehlt und es genügt einfach nur mal zu blicken in die Geschichte und Vergangenheit und sich die Religion, aber auch den tiefen Aberglauben, die starke Ritualistik auch schon des so rationalen römischen Reichs anzusehen. Klar ist, und es stimmt natürlich, dass bestimmte Formen der Religiosität erst mit dem Christentum auf und hoch kamen und dass es eine andere Form gab, das religiöse Leben zu leben und dass die heidnischen Religionen viel stärker Autopraxe als orthodoxe Religionen waren, dass es also weniger um diese innige Beziehung der Seele zu Gott ging, als um die Verrichtung gewisser wichtiger Rituale, daher auch die Geschichten aus der Christenverfolgung, warum es so schlimm war, dass die Christen eben nicht diese Weihrauchkörner dem Kaiserkult, der der Staatskult war, opfern wollten. Aber auch in den nichtchristlichen heidnischen Religionen, insbesondere im Buddhismus und Hinduismus, pardon, primär im Hinduismus, gibt es die Bhakti-Frömmigkeit, also die ganz starke Beziehung zu einem personal verstandenen Gott. Also auch das gab es bereits im Heidentum. Auch erleben wir gerade im europäischen Heidentum einen stark individualistischen fast schon, sagen einen stark persönlichkeitsgeprägten Zug. Um was ging es den großen griechischen Helden? Natürlich auch um ihr Volk und auch um ihre Heimat, aber es ging auch darum, selber sich zu vergöttlichen, selber zu den Göttern aufzusteigen, wie das Schiller in seinem wunderbaren Gedicht Die Götter Griechenlands, in dem dieser ganze Verabschiedungsschmerz der antiken Kultur weht, beschreibt. Und das ist natürlich auch eine metaphysisch transzendente Idee der Selbstvergöttlichung, anders als im Christentum, aber eben auch nicht nur bezogen auf ein Volk, auf eine bestimmte Kultur, auf eine Funktion der Religion für das Volk, sondern aus einem tief empfundenen Glauben an eine andere transzendente Ebene nach dem Tod. In der germanischen Religion haben wir auch ähnliche Bezüge. Und wenn wir auf die Urformen von Religion, den Animismus und auf die Urgemeinschaften, Stammesgemeinschaften gehen, dann sehen wir, dass die ein Leben haben, das voller religiöser Hoffnungen, Ideen und auch starker, tiefer religiöser Ängste geprägt ist. Dass es in all diesen Religionen auch bestimmte Formen von Menschenopfer gab, zeigt zuletzt, dass hier eine transzendente Idee, die größer als das Leben selbst ist, die das Wertvollste, was man kennt, das Leben, das menschliche Leben, bereit ist, dieser transzendenten Dimension zu opfern. Damit hört es sich dann im Christentum mit dem Christentum auf, über die Idee auch des christlichen Kreuzesopfers. Auch in der Antike, auch im alten Rom gab es bereits Sekten, in denen Menschen dann eine fremde religiöse Überzeugung so stark glaubten, dass die für sie wichtiger war, zum Teil sogar als ihre nationale Herkunft und Identität. Man nenne hier nun mal den extrem erfolgreichen, teilweise aus Sicht der alten Römer sogar staatsgefährdeten Isis-Kult. Und nicht zuletzt gab es auch im alten Rom eine starke Verfolgung von Häresie, Bestrafung von Blasphemie und religiöse Auslegungsstreitigkeiten. Was also bestimmte neuheidnische Strömungen wollen, davon sind insbesondere integrale Traditionalisten auszunehmen. Evola hat da aus meiner Sicht ein wesentlich realistischeres Bild. Der genannte Bickenbach bezieht sich in seinem Buch auch häufig auf Evola. Wovon die also ausgehen, ist nicht ein Heidentum in seiner ursprünglichen Form, das durchaus eine metaphysische transzendente Dimension hatte, sondern eine bestimmte Variante eines nationalistischen Humanismus. Der Glaube an einen gerechten Gott, der eine geordnete und gesunde und auch schöne Welt geschaffen hat, führt selbstverständlich dazu, dass man die in ihrer Ordnung, in ihrer Vielfalt, auch in ihrem Pluralismus, in ihrem kriegerischen Charakter, der nun mal ein Teil genau dieser Schöpfung ist. Karl Schmitt hat als der Denker des Freund-Feind-Begriffs, des politischen und zugleich überzeugter Katholik, sehr viel Wichtiges dazu geschrieben. Der Glaube daran bedeutet keineswegs, dass man dem Gegner die linke Backe hinhält, dass man sich freiwillig aufgibt. Im Gegenteil, das wäre sogar ein schwerer Verstoß gegen das Gebot, die eigene Familie, das eigene Volk und Land zu schützen. Die Tatsache, dass man eine transzendente religiöse Dimension über dem Volk anerkennt und nicht das Volk als eine Art Religions- und Gottesersatz hernimmt, wie es übrigens auch in der längsten Zeit unserer Urahnen, unserer Vorfahren, unserer heidnischen Vorfahren auch nicht taten, zumindest nicht in dieser modernen Form. Wenn man das nicht tut, heißt das nicht, dass man damit weniger patriotisch, rechtsnational und treu der eigenen Sache ist, denn Verrat an eigenen Volk. Und das bedeutet immer die Hinwendung entweder zu einem anderen Volk oder zu einer universalistischen Ideologie ist auch etwas, das zumindest aus meiner religiösen Sicht und meinem religiösen Verständnis und Gebot dem Verrat der eigenen Familie, dem Ehebruch auf eine gewisse Art und Weise auf einer anderen Dimension gleichkäme. Der Glaube an eine höhere Ordnung und Begründung der Dinge im Gegenteil kann sogar stärkend sein für den Patriotismus und für ein Nationalgefühl, weil es dieses einfügt in ein holistisches Konzept insgesamt der Welterfahrung, der Phänomenologie in einem philosophischen Sinn und nicht auf eine ungesunde Art und Weise verzerrt, hypostasiert. Genau diese Verzerrungen und Überidentifikationen führen sehr häufig zu dem radikalen Gegenteil und wie man es auch erlebt hat in der europäischen Ideengeschichte von hochkonvulsiven Fieberträumen über Gipfelungen politischer Religionen dann in den Katzenjammer des Ethnomasochismus, der Ausblendung, der Leugnung und des totalen Gegenteils. Ein weiterer wichtiger Aspekt tut sich auf für einen gläubigen Patrioten, für einen religiösen Konservativen, insofern als nämlich mit der Bedrohung heute durch das Gestell, durch den Transhumanismus, der große innere Widerspruch, das Dilemma, in dem damit auch der Nationalismus und ein, wie ich das nenne, Raketennationalismus gerät, aus dieser genannten gläubig-rechten Sicht alle Ebenen, alle Dimensionen völlig klar sind. Man kämpft als ein religiöser Identitärer zugleich ohne Widersprüche sowohl für das Volk, Vaterland, gleichzeitig aber auch für die Familie, für die Identität von Mann und Frau und dann für die eigene, ureigenste Identität als ein Mensch mit einer Seele, der mehr ist als Humanressource, Humankapital oder eine Brutstätte, ein Bootstrap für den Cyborg, die KI und ein von einer Weltregierung zu programmierender NPC und damit in dieser kleinsten, feinsten Ebene, die manchmal von bestimmten kollektivistischen Nationalismen geleugnet wird, entsteht auch und erwächst auch die Idee eines Menschen an sich, eines Menschen als Gattungswesen, wenngleich der Begriff von Feuerbach stammt, den ich nicht besonders schätze, was ein krasser Gegensatz zur Menschheit ist. Es geht gerade nicht darum, einen Weltstaat aufzubauen, um dann für diesen Menschen, für die Menschheit an sich einen Weltgerichtshof aufzubauen, sondern es geht darum, dieses menschliche Wesen in seiner Dimension, in seinen Ebenen anzuerkennen. Und zu diesem menschlichen Wesen gehört untrennbar und unverzichtbar seine Geschlechtlichkeit, seine Verwurzelung, seine Herkunft in einer bestimmten, tiefen, alten, ethnokulturellen Dimension, aber genau wie die Verwurzelung eben das nach oben streben, das in den Himmel greifen, um hier Nietzsche zu paraphrasieren, und die Suche und die Frage, wohin und wozu. Und die endet irgendwann auch bei der Frage nach Gott und der Religion. Und damit will ich, bevor es zu lange wird, diese Audioanalyse beenden. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass in diesen, ich gebe zu, Meandern klar geworden ist, warum für mich recht sein, katholisch sein, recht sein und gläubig sein kein Widerspruch ist. Wenngleich ich natürlich vollkommen anerkenne, dass es auch Menschen gibt, die einfach sagen, ich bin halt nur rechts. Und für mich stellt sich diese religiöse Frage auf die eine oder andere Art und Weise nicht oder wie ich hoffe, noch nicht. Ich will hier niemanden missionieren. Ich will meine persönliche Sicht darlegen. Wenn ihr sie euch angehört habt, wenn sie für euch interessant war, dann freut mich das. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich in der nächsten Audioanalyse euch besser informieren und besser unterhalten kann.